Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Gefährdet die dritte Welle den Aufschwung? Das ist heute unser Schwerpunktthema und außerdem die Elektropläne von BMW und neue Rettungsversuche für die Airline Alitalia. Wir blicken zudem nach London, wo Fahrerinnen und Fahrer von Uber jetzt besser bezahlt werden sollen. Alles eine Nummer kleiner, das ist heute die Überschrift für das aktualisierte Jahresgutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen, dem Sachverständigenrat der Bundesregierung in ökonomischen Fragen. Eine Nummer kleiner also, nicht nur, weil der Rat gerade nur aus 4 statt 5 Mitgliedern besteht, weil es Streit zwischen Union und SPD um die Besetzung des Vorsitzes gibt, sondern auch das deutsche Wirtschaftswachstum fällt wohl eine Nummer kleiner aus als zuletzt gedacht. Die Prognose musste nach unten korrigiert werden. Und die Tonqualität der Pressekonferenz, die ist heute auch eine Nummer kleiner ausgefallen. Theo Gerst berichtet.
Die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Deshalb sind die sogenannten Wirtschaftsweisen kurzfristig pessimistisch, mittelfristig hingegen optimistisch. Von Januar bis März, also kurzfristig, dürfte der Lockdown die Wirtschaft um 2% schrumpfen lassen. Doch mit wachsenden Impffortschritten, die fest eingeplant sind, gibt es Hoffnung. Für das ganze Jahr nehmen die derzeit 4 Ökonominnen und Ökonomen ihre Prognose nur leicht zurück auf 3,1%. Im November, vor dem Lockdown, hatten sie 3,7% erwartet. Trotz Lockdowns läuft es also gar nicht so schlecht. Und das liegt an der Industrie, die wiederum profitiert vom Export, erklärt Professor Volker Wieland.
Der globale Warenhandel ist bereits wieder über Krisenniveau und die Industrieproduktion läuft gut. Wenn wir einen Blick um die Welt nehmen, die wirtschaftliche Aktivität ist insbesondere in China und aber auch anderen asiatischen Ländern und auch in den USA weiterhin aufwärts gerichtet. In Europa pausiert die Erholung dagegen.
Heißt übersetzt, China, Asien und die USA retten aktuell die deutsche Konjunktur, die damit ein gespaltenes Bild abliefert. Wer produzieren kann, ist fein heraus, anders als die, die vom heimischen Lockdown betroffen sind. Gesamtwirtschaftlich sind Hotels, Gaststätten oder der Tourismus- und Freizeitsektor aber der kleinere Teil der deutschen Wirtschaft. Dennoch, das, was in diesem kleineren Teil so fatal wirkt, bleibt auch für den größeren das größte Risiko. Die Rede ist von einer dritten Corona-Welle. Volker Wieland.
Die dürfte oder könnte, wenn sie sich stark ausweitet, die Erholung noch einmal aufschieben. Ein erheblicher Rückgang bei der Wirtschaftsleistung würde allerdings nur dann eintreten, wenn es zu weitreichenden Einschränkungen oder gar Schließungen in der Industrie in Deutschland kommen würde. Dann könnten wir ja die Nachfrage aus dem Ausland nicht mehr befriedigen.
Ein Quartal Lockdown kostet grob gerechnet etwa 1% Wachstum, rechnen die Sachverständigen vor. Also heißt es impfen und die Kapazitäten dafür optimal auszunutzen. Denn die Nachfrage nach Gütern made in Germany ist ungebrochen, betont die Ökonomin Monika Schnitzer.
Wie gut die Entwicklung ist, das sehen wir beispielsweise beim Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe. Da sehen wir, dass wir im Januar schon 2,5% über dem Vorjahresniveau liegen. Das heißt, wir liegen sogar schon wieder über dem Vorkrisenniveau.
Mehr, besser und gezielt zu impfen könnte dazu führen, dass das Vorkrisenniveau eben nicht nur wie jetzt schon bei den Auftragseingängen, sondern bis zum Jahreswechsel sogar für die gesamte deutsche Wirtschaft erreicht würde. Und so ging es dann auch weiter. 2022 erwartet der Sachverständigenrat 4% Wachstum.
Information von Theo Gerst. Die Wirtschaftsweisen haben ihre Prognose für dieses Jahr nach unten korrigiert. Das Thema können wir jetzt vertiefen mit unserem Börsenreporter Jan Plate in Frankfurt. Kann die Aussicht auf eine dritte Welle den Anlegerinnen und Anlegern die aktuell eher euphorische Stimmung vermiesen, Herr Plate?
Das ist ein Thema für Anleger und deswegen jetzt auch im Börsengespräch mit Thomas Gitzel, dem Chefvolkswirt der VP Bank aus Liechtenstein. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Und eben als größtes Risiko sehen die Wirtschaftsweisen eine dritte Infektionswelle. Im Moment ist ja da der Impfstopp mit AstraZeneca. Andererseits gibt es Spekulationen, der Lockdown könnte verlängert werden um 4 Wochen. Das könnte schon auch das Risiko der dritten Welle bremsen, aber eben, wie schwer wiegen der AstraZeneca-Impfstopp, ein möglicher längerer Lockdown und das Risiko der dritten Welle?
Definitiv, die dritte Welle ist ein Risiko. Aus meiner Sicht stehen wir auch direkt vor einer dritten Welle. Und jetzt kommt es tatsächlich darauf an, wie gut das Impftempo vorangeht. Und da wiegt natürlich im Moment AstraZeneca schwerwiegend, weil wir dürfen nicht vergessen, Eine Woche Lockdown kostet Deutschland 1,5 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Holz. Aber die gute Nachricht ist, ab dem zweiten Quartal geht es dann doch bei den Impfungen zügiger voran. Dann wird Deutschland auch eine größere Menge an Impfstoffen zur Verfügung stehen.
Wenn es zu Verzögerungen beim Impfstoff kommt und eventuell einen längeren Lockdown gibt, was bedeutet das für den Konsum und Geld ausgeben? Mit wie viel Konsum rechnen Sie dieses Jahr und mit welcher Inflationsrate? Die Wirtschaftsweisen gehen im Schnitt ja von 2,1% an Inflation aus.
Inflation wird, auch wenn es im Moment ein heiß diskutiertes Thema in der Presse ist, im laufenden Jahr nicht zum großen Problem werden. Wir werden einen kurzfristigen Anstieg der Inflationsraten jetzt über die Frühjahrsmonate hinweg sehen. Aber der Spuk wird dann auch bereits schon im Sommer wieder vorbei sein. Die Inflationsraten werden wieder deutlich fallen. Wir werden uns bei Inflationsraten von knapp über 1% dann einpendeln.
Für die deutsche Wirtschaft und die Industrie sind das Ausland und der Export wichtig. Da rechnen die Wirtschaftsweisen für die USA mit einem Wachstum von 6,3%, für China sogar mit 8,5%, was dann der deutschen Wirtschaft helfen könnte. Sind diese Zahlen für USA und China realistisch?
Die Zahlen sind sehr realistisch. China kommt jetzt doch mit ordentlich Fahrt aus der Krise heraus. In China floriert die Konjunktur bereits schon wieder. Deutschland ist hier Nutznießer. Wir profitieren von einem starken Export nach China und auch die Wachstumszahlen für die USA sind realistisch. Hier sorgt natürlich vor allem das Konjunkturprogramm von Joe Biden über 1,9 Billionen US-Dollar für mächtig Tempo. Die US-Wirtschaft wird in den kommenden Quartalen ordentlich in Fahrt kommen.
Das heißt, man könnte kurz und zugespitzt sagen, das Ausland rettet uns.
Das starke verarbeitende deutsche Gewerbe ist im Moment ein Segen. Die Industrie profitiert von einem starken Auftragseingang, vor allen Dingen kommend aus China. Und ein starker Auftragseingang heizt dann auf der anderen Seite auch wieder die Industrieproduktion an. Also das grenzt fast schon an ein Wunder. Die deutschen Auftragseingänge liegen mittlerweile wieder über dem Vorkrisenniveau und das vor allen Dingen dank China.
Von den Wirtschaftsweisen wurde die Prognose erneut nach unten korrigiert auf 3,1% Wachstum für dieses Jahr. Im nächsten Jahr soll es um 4% nach oben gehen. Zum Jahreswechsel 2021-22 soll die Wirtschaftsleistung wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Passt das für Sie?
Diese Zahlen würde ich voll umfänglich unterschreiben. Wir sind mit unserer Prognose recht konservativ in das Jahr 2021 gegangen. Wir hatten ein Wachstum von 3% unterstellt. Dem folgt nun der Sachverständigenrat. Also ich glaube, das Jahr 2021 ist ein Übergangsjahr, also kommen von einer Pandemie und dann raus aus der Pandemie. Das hat den ein oder anderen Stolperstein noch vor sich, insofern 3% eher konservativ. Im nächsten Jahr, wenn dann eine Vollimpfung der Bevölkerung vorliegt, dann kann tatsächlich die Wirtschaft wieder stärker durchstarten und dann liegt auch ein Wachstum von 4% durchaus drin.
Das waren Einschätzungen zur Prognose der Wirtschaftsweisen. Sie hören mich zögern. Jan Plate, sind Sie noch in der Leitung?
Ich bin da.
Super, prima. Dann machen wir weiter mit dem Börsenbericht. Heute warten die Märkte auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank. Wenig Bewegung also im Handel?
Es ist bisher erstmal ein bisschen ruhiger. Es wird erwartet, dass die amerikanische Notenbank den Leitzins nicht verändert. Aber es gibt ja neben den Leitzinsen der Notenbanken den Zins am Finanzmarkt. Und da wurden zuletzt von Staaten und Unternehmen schon wieder höhere Zinsen verlangt. Also von daher wird besonders interessant, wie die US-Notenbank eventuell vorgeht, um diese Zinsen niedrig zu halten, damit sich Staaten und Unternehmen weiter günstig Geld besorgen können. Von daher im Moment ruhig am deutschen Aktienmarkt, der DAX kaum verändert bei 14.550 Punkten. Und übrigens vor wenigen Minuten hieß es über die Nachrichtenagentur Reuters, der Impfgipfel von Bund und Ländern soll wohl Freitag 15 Uhr stattfinden.
Da werden wir gespannt drauf gucken. Die deutsche Autoindustrie, die dreht gerade ziemlich auf mit ihren Plänen für mehr Elektroautos. Wie kommt das an am Markt?
Das kommt weiter sehr gut an. Die Aktien von BMW verteuern sich um 5% und auch für die Anteilsscheine von Volkswagen geht es weiter deutlich nach oben. Dort sogar ein Plus von rund 6%. Nur Daimler hinkt hinterher, sogar mit einem kleinen Minus von 0,5%.
Schauen wir noch auf Euro, Staatsanleihen und Goldpreis.
Der Euro bewegt sich bei $1,1896. Da hieß es gestern ja schon von Händlern, die Aussetzung der AstraZeneca-Impfungen in Deutschland und anderen wichtigen Ländern der Eurozone, die belasten den Euro so ein bisschen. Ansonsten, deutsche Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt. Da heißt es, die Rendite geht nach oben bzw. ist eben weniger tief im Minus. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen bei minus 0,37%. Und für den Goldpreis geht es nach unten um rund $4 auf etwa 1.729 Dollar.
Danke, Jan Plate, mit den Börseninfos. Das Geschäft auf dem europäischen Automarkt läuft nach wie vor äußerst schleppend. Stefan Überbach mit Einzelheiten.
Im Februar haben die Automobilkonzerne 770.000 Neuwagen verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Minus von knapp 20%. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Branche sogar einen Einbruch von 21,7%. Unter den vier großen Absatzmärkten in Europa ist Spanien in diesem Jahr bisher am stärksten betroffen. Hier hat sich die Zahl der Neuzulassungen im Jahresvergleich fast halbiert. Die deutschen Händler verzeichnen einen Rückgang von 25%. In Frankreich und Italien fällt das Minus etwas geringer aus. Bei den Herstellern mussten vor allem Mitsubishi, Honda, Nissan und Jaguar erhebliche Umsatzeinbußen verkraften. Die Volkswagen-Gruppe hat in diesem Jahr 22,6% weniger Autos verkauft. Bei Daimler und BMW liegt das Minus mit 16,7 bzw. 11,6% unter dem europäischen Durchschnitt.
Der Bericht von Stefan Überbach. BMW schneidet also besser ab als die Konkurrenz. Heute haben die Münchner ihren Jahresbericht samt Prognose vorgelegt. Und wie Volkswagen legt auch BMW in Sachen E-Autos jetzt ein neues Tempo an den Tag. Michael Watzke.
In der Automobilbranche versprechen alle Unternehmen gerade das Blaue vom Himmel. BMW-Chef Oliver Zipse verspricht sogar das Grüne vom Himmel.
Das grünste Elektroauto der Welt wird ein BMW sein.
Ein vollmundiges Versprechen, das Zipse mit 5 Zukunftsthesen zu untermauern versuchte, darunter die Bedeutung von Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung für die Automobilbranche. BMW will bis zum Jahr 2030 die Hälfte seines Umsatzes mit BEVs erzielen, also batterieelektrisch betriebenen Vehikeln. Auf dem Weg dorthin wollen die Münchner sogar eine neue Fahrzeugklasse kreieren, die auf einem eigenen Cluster-Bauprinzip beruht, in Anlehnung an den so erfolgreichen mobilen Querbaukasten von Konkurrent Volkswagen.
Die neue Klasse ist für uns der Nukleus, um das Auto von Grund auf neu zu denken. Das verbinden wir mit einer neuen Gesamtfahrzeugarchitektur für E-Mobility First.
Bei all den großen Zielen wird deutlich, BMW hat es bei der E-Mobilität plötzlich so eilig wie jemand, der mal vorne lag, aber seinen Vorsprung dann verbaselt hat. Jetzt macht Zipse Druck. Das Elektro-SUV iX wird aggressiv beworben und die Markteinführung der elektrischen Sportlimousine i4 wird sogar um 3 Monate vorgezogen. BMW will auf keinen Fall den Anschluss an Volkswagen verlieren. Die Wolfsburger haben gerade weitreichende E-Mobility-Pläne veröffentlicht, darunter den Bau mehrerer Batteriefabriken. Diesen Weg will BMW nicht gehen, sondern seine Batterien weiterhin zukaufen. Einkaufschef Wendt.
Wir halten es aber eindeutig zum jetzigen Zeitpunkt für falsch, in bestimmte verfrühte Technologien selbst zu entwickeln. Weil unser Ziel ist, nicht nur die grünste Zelle zu haben, sondern natürlich auch die performanteste Zelle. Und deswegen ist Flexibilität in diesem Partnernetzwerk das A und O.
Die Corona-Krise hat im vergangenen Jahr auch BMW gebeutelt. Umsatz und Gewinn gingen zurück. Das letzte Quartal lief allerdings deutlich besser. Hauptverantwortlich dafür wieder einmal China. Finanzvorstand Nicola Peter sieht für das laufende Jahr viel Volatilität, sprich Unsicherheit. Deshalb eine eher vorsichtige Prognose.
Im Segment Automobile prognostizieren wir die Zahl der Auslieferungen von Fahrzeugen der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce solide über dem Niveau des Vorjahres.
Im vergangenen Jahr hat BMW seine Personalstärke um rund 5.000 Mitarbeiter verringert, legt aber Wert auf die Feststellung, dass die Bänder nie ganz stillstanden und dass man in Zukunft kein Personal mehr abbauen, sondern Kompetenzen aufbauen wolle, auch um weiterhin technologieoffen zu bleiben, also gleichzeitig Elektro-, Wasserstoff-, Verbrenner- und Hybridmodelle anzubieten.
Auf eine Technologie zu setzen und gleichzeitig damit ein Wachstums- und Profitabilitätsgebot zu erfüllen. Diese Meinung vertreten wir momentan nicht.
Das wird teuer. Die größte Herausforderung für BMW-Chef Zipse wird also sein, nicht nur die grünsten Autos zu bauen, sondern auch die mit den schwarzesten Zahlen.
Michael Watzke war das aus München. Wer in London chauffiert werden will, steigt dafür schon lange nicht mehr zwangsweise in die klassischen schwarzen Cabs. Der Fahrdienstvermittler Uber ist in der britischen Hauptstadt beliebt. Die niedrigen Preise gehen zulasten der Uber-Fahrerinnen und Fahrer. Ihre Lage soll sich bessern. Nach einem Urteil des obersten Gerichtshofs bekommen sie jetzt Mindestlohn, bezahlten Urlaub und Rentenzuschüsse. Christine Heuer.
Ein Riesenerfolg, freut sich Mick Ricks vom britischen Gewerkschaftsbund GMB. Ich wünschte, sie hätten das schon vor 5 Jahren gemacht, aber immerhin machen sie es jetzt. Das ist ein enormer Erfolg für Arbeitnehmer in diesem Land.
For working people in this country.
Trotzdem ist bereits neuer Streit im Anmarsch. Zu den Klägern, die seit 2016 alle Instanzen gegen Uber durchlaufen haben, gehört James Farrar. Früher ist er selbst für Uber gefahren, jetzt spricht er für die App-, Fahrer- und Kuriergewerkschaft.
This is a day late and a dollar short. It's a step forward, but Uber's not complying with the law still.
Zu wenig, zu spät. Ein Schritt nach vorn, aber Uber hält sich immer noch nicht ans Gesetz, sagt Farrar. Das Unternehmen habe sich die Rosinen rausgepickt aus dem Gerichtsurteil. Das hatte nahegelegt, dass die Fahrer vom Einschalten der App bis zu ihrem Ausschalten bezahlt und sozial abgesichert werden sollten. Uber will aber weiterhin nur für die tatsächlichen Fahrzeiten aufkommen. James Farrar hat das durchgerechnet und kommt zum Schluss, dass die Fahrer in diesem Fall für 40-50% ihrer Arbeitszeit immer noch nicht entlohnt werden.
Being a barista at Starbucks, we don't say to those workers that we'll only pay you while you're actually making a cappuccino and while you're waiting.
Wir sagen ja auch nicht einem Barista bei Starbucks, dass er nur für die Zeit bezahlt wird, in der er tatsächlich einen Cappuccino macht, oder einem Verkäufer bei Marks & Spencer, dass er weniger bezahlt bekommt an einem Montag, wenn der Supermarkt leer ist, und mehr am Wochenende, weil er dann voller ist.
Shopkeepers at Marks & Spencer will pay you less on a Monday when it's less busy and will pay you more on a Saturday and Sunday when it's more busy.
Nicht jeder im App-Fahrgewerbe sieht das so. Colin Dodds etwa fährt für Uber in Schottland. Er und seine Kollegen, sagt er, wollten gar nicht behandelt werden wie die Angestellten bei Starbucks oder Marks & Spencer.
Those people are fully employed and private hire drivers don't want to be fully employed, they want to be truly.
Diese Leute sind fest angestellt. Wir wollen aber lieber selbstständig bleiben und die Möglichkeit haben, für verschiedene Plattformen gleichzeitig zu arbeiten.
And have the flexibility to work in different platforms while working there.
Dodds fürchtet auch, dass er als Angestellter weniger verdienen wird. Der Mindestlohn, den sein neuer Status ihm garantiert, liegt in Großbritannien gerade bei umgerechnet 10 Euro pro Stunde. Tatsächlich verdienen Uber-Fahrer aber ungefähr das Doppelte, im Schnitt 17 Pfund in London und 14 Pfund im Rest des Landes.
Christine Heuer über die Besserstellung vermeintlich von Uber-Beschäftigten in Großbritannien. Die italienische Airline Alitalia hat in den vergangenen Jahren schon viel Geld vom Staat bekommen. Gebessert hat sich ihre Lage dadurch nicht. Beschleunigt von Corona und dem Regierungswechsel erhöht sich jetzt der Druck. Jörg Seiselberg.
Zombie-Firmen nennt Mario Draghi Unternehmen, die über Jahre nur durch ständige Zuschüsse am Leben erhalten wurden. Seine Empfehlung: Zombie-Firmen gehören dicht gemacht. So steht es in einem Papier aus dem Dezember 2020, gemeinsam formuliert mit renommierten Wirtschafts- und Finanzexperten, unterzeichnet federführend von Mario Draghi. Gedacht war es als Empfehlung an die Regierungschefs der Welt in Covid-Zeiten. Der Regierungschef Draghi scheint aber weniger konsequent als der Ratgeber Draghi. Denn auch seine Regierung bemüht sich, der unter staatlicher Verwaltung stehenden Airline einen Neustart zu ermöglichen, möglicherweise unter neuem Namen. Draghis Verkehrsminister Giovannini verhandelt darüber in diesen Tagen mit der EU-Kommission und sagt:
La partita è complessa.
Die Angelegenheit ist komplex, auch weil wir wissen, dass es aus Brüssel eine sehr klare Position gibt, dass wir auf Staatshilfen verzichten müssen. 1,3 Milliarden Euro hat die Fluggesellschaft in den vergangenen 4 Jahren von der italienischen Regierung als sogenannte Überbrückungskredite erhalten. Zuletzt sind weitere 350 Millionen als Corona-Hilfen hinzugekommen. Fast alles ist weg. In der Alitalia-Kasse ist kaum noch Geld. Die Februar-Gehälter konnten nur mit Verzögerung gezahlt werden. Zusätzlich droht die EU-Kommission mit Strafen, weil die Überbrückungskredite als unerlaubte Staatshilfen eingestuft werden. Ein Neustart der Alitalia, dafür will Brüssel nur grünes Licht geben, wenn vorher das jetzige Unternehmen weitgehend zerschlagen wird. Zu harte Bedingungen finden sie in Rom und keine Basis für einen Start in eine erfolgreichere Zukunft. Roms Gegenvorschlag sieht vor, dass die Alitalia übergeht in eine neu gegründete Gesellschaft namens ITA und die Zahl der Beschäftigten von derzeit rund 11.000 auf 5.000 reduziert wird. Auch die Flotte soll schrumpfen von aktuell ca. 90 Flugzeugen auf nur noch 45. Als staatliche Starthilfe sind 3 Milliarden Euro vorgesehen. Die wertvollen Slots sollen erhalten bleiben, nur Bereiche wie Wartung und Handling in die Versteigerung gehen. Ein Gesamtpaket, glauben sie in Rom, mit der die Alitalia-Nachfolgerin aus der Zombie-Ecke chronisch defizitärer Unternehmen herauskommen könnte. Ein Problem: im internationalen Wettbewerb wäre die noch einmal verkleinerte Airline ein absolutes Leichtgewicht und noch dringender als bislang auf Partnerschaften angewiesen. Alle in der Branche aber stecken derzeit in Schwierigkeiten. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat Anfang des Monats zumindest Gesprächsbereitschaft signalisiert. Die Uhr für die Klammer Alitalia tickt. Sollte bis Ende April keine Lösung gefunden sein, könnte Ministerpräsident Draghi doch auf den Ratgeber Draghi hören und den einst stolzen Staatsflieger beerdigen.
Jörg Seißelberg. Was heißen die steigenden Infektionszahlen und ein möglicher neuerlicher Lockdown für die Wirtschaft? Das ist heute auch das Thema in unserer Wirtschaftspresseschau. Die Süddeutsche Zeitung schreibt:
Wohl ist die Lage in Einzelhandel und Gastronomie und auch in der Kultur teilweise dramatisch schlecht. Das ist wahr. Dort hilft es aber nicht, wieder alle Vernunft nach dem Motto Augen zu und durch auf Öffnungskurs zu bleiben. Dann gerät Deutschland erst recht in eine Pandemiekrise, die Wirtschaft und Gesellschaft nach unten ziehen wird. Hier gezielt zu helfen und bitte besser als bisher, muss das Gebot der Stunde sein. Darauf also sollte sich die Politik konzentrieren. Helfen, nicht öffnen. Die Südwestpresse aus Ulm notiert: Die Lage ist ja nicht so schlecht, wie es die Klagen der Branchen erscheinen lassen, die seit Monaten im Lockdown stecken. Der Großteil der Unternehmen läuft erfreulich gut, wenn auch manchmal mühsamer als normalerweise. Die Industrie verbucht mehr Aufträge, der Export zieht an und Rückgänge in der Autoproduktion oder auf dem Bau sollen nur kurzfristige Rückschläge sein, so die Einschätzung der Experten. Die Frankfurter Rundschau kommentiert die Bilanz des Autoherstellers VW. Der Volkswagen-Vorstand hat China als Stabilitätsanker in der Krise bezeichnet. Vor allem wegen der starken Präsenz in China stehen die Wolfsburger erheblich besser da als viele Konkurrenten. Doch dieser Erfolg hat eine Schattenseite. Der dortige Marktanteil von fast 20% bedeutet auch eine große Abhängigkeit. Volkswagen kommt aus dieser Abhängigkeit so schnell nicht raus. Umso wichtiger ist aber für den Konzern, seine Aktivitäten zu diversifizieren. Hierbei müssen die USA eine zentrale Rolle spielen. Die Neue Osnabrücker Zeitung meint: Volkswagen ist vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. Damit die Kasse weiter klingelt, müssen die Kosten sinken und Angestellte gehen. Der starke Fokus auf Elektrofahrzeuge samt eigener Batterieproduktion ist eine mutige und riskante Strategie. Es ist bedauerlich, dass der zweitgrößte Autobauer der Welt offenbar kein Interesse mehr daran hat, weiter an Alternativen zu forschen, etwa Brennstoffzellen. Dabei hätte der Konzern die Möglichkeiten, dort Markt- und Technologieführer zu werden.
Das war die Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. In Deutschland heute geht es hier gleich nach den Nachrichten unter anderem um das Ladensterben in Berlin. Der Hintergrund ist Corona und der Lockdown. Dann ist meine Kollegin Sabine Schmidt am Mikrofon. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis hierher sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage Tschüss.